Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe hier eben gerade in der ersten Reihe gestanden und bei mir gedacht, ich bin nicht mal 24 Stunden unter euch und bin schon total ermutigt. Es ist so schön, mit euch nicht nur hier in diesen gemeinschaftlichen Versammlungen Gott zu loben, sondern auch zu hören, wie er euch geführt hat, wie auch die Gemeinde FEG München Mitte für viele so zu einem ganz persönlichen Segen geworden ist, zu einem neuen, einer neuen Hingabe zu Jesus geführt hat. Und das hat mein Herz sehr erfreut. Wir machen heute Morgen weiter im Buch Nehemia und sind nun im Kapitel 2. Und ihr habt eure Bibeln dabei und wir lesen Nehemia Kapitel 2 von Vers 1 bis Vers 8. Und es sei an dieser Stelle schon der Hinweis gegeben, dass wir heute Abend dann einen Sprung machen zu Kapitel 3. Also damit ihr dann den vollen Zusammenhang habt, ermutige ich euch vielleicht über den Tag hinweg dann den restlichen Teil des Kapitels 2 zu lesen, damit ihr den Kontext auch mitbekommt. Heute Morgen also nun Kapitel 2 ab Vers 1. Es geschah aber im Monat Nisan im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zu dem König: Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Da sprach der König zu mir: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König: Wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Amen. Noch einmal zur Erinnerung und für alle die, die heute Morgen jetzt neu dazugekommen sind. Nehemia war Mundschenk am Hof des persischen Königs. Eine Delegation aus Juda kam und Nehemia fragte nach dem Zustand der Stadt und auch der Bewohner. Er hörte, dass sie in großer Mühe waren und sehr bedrückt und bedrängt waren, dass die Stadtmauern niedergerissen waren. Und das machte Nehemia sehr traurig. Aber nicht nur die äußeren Umstände bedrückten sein Herz, sondern vor allem auch die Tatsache, dass der Ort, an dem Gott angebetet werden soll, nicht in dem Zustand war, wie er sein sollte. Der ewige Gott, der beschlossen hat, in Jerusalem zu wohnen und dort eine Begegnung mit ihm möglich war, wurde und konnte nicht angemessen angebetet werden. weil die Stadt keine eigene Schutzmauer hatte. Die wurde nämlich von Nebukadnezar viele Jahre vorher zerstört und es gab Wiederaufbaumaßnahmen des Tempels, aber die Stadtmauer war noch nicht vorhanden. Und es war, wie gesagt, nicht irgendeine Stadt, sondern Jerusalem, Gottes Stadt. All das betrübte Nehemia so sehr, dass er weinte und sehr bedrückt war und etliche Tage Leid trug. Darüber sprachen wir gestern Abend. Und er betete. 5 Monate lang brachte er dieses Anliegen Tag und Nacht vor Gottes Thron. Nun, in Kapitel 2 geht die Geschichte weiter. Und ich möchte 3 Gedanken aus diesem Kapitel heute Morgen in unsere Mitte legen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehr viel miteinander zu tun haben, doch es sind die geistlichen Wahrheiten, die uns hier entgegenkommen. Das erste ist, wir sehen, dass Gottes Zeitplan vollkommen ist. Das zweite ist, wir sehen die Loyalität Nehemias zur Gemeinde. Und wir sehen drittens ein spontanes Gebet und seine Kraft. Erstens, Gottes Zeitplan ist vollkommen. Es ist gut, wenn wir versuchen, uns ein Stück weit in Nehemia hineinzuversetzen. Zu dem Moment, als er jetzt nun vor den König gerufen wird, war er sich ja überhaupt nicht sicher, wie die ganze Sache ausgeht. Wir schauen nun die Geschichte von hinten an, aber er hatte keine Sicht der Dinge, wie wir sie jetzt haben. Mit Sicherheit waren da Fragen auch in seinem Herzen. Gibt es wirklich Hoffnung für Jerusalem? Lohnt es sich, für diese Sache das Leben zu riskieren? Macht es Sinn, weiter zu beten? Welche Rolle hat Gott für mich in dieser Sache vorgesehen? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass er in einer wirklich schwierigen Lage war. Auf der einen Seite die Kenntnis der Not Jerusalems und sein bedrücktes Herz. Auf der anderen Seite die Tatsache, ich kann da nichts dran ändern. Es liegt wirklich nicht in meiner Hand. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Er war, das dürfen wir nicht vergessen, er war Diener, ja, wir können sogar sagen, er war Sklave am Königshof. Der König war einer der einflussreichsten Männer der Zeit damals. Und Nehemia hatte keine Chance, hinzugehen und zu kündigen. Kann ich sagen, hier ist mein Schreiben, ich gehe. Das hätte den König sehr große Zweifel über Nehemias Charakter gebracht. Was ist mit dem? Das ist mein Eigentum, mein Leibeigener, der kann nicht gehen. Wir wissen nicht, wo das hätte geendet. Es hätte zur Gefängnisstrafe oder zum Tod führen können. Das Vertrauen ist komplett zerstört gewesen. Und wenn der König an der Zuverlässigkeit seines Mundschenks Zweifel bekam, dann war wirklich Gefahr in Verzug. Ohne die Erlaubnis des Königs war für Nehemia keine Chance des Handelns. Für dich und auch für mich mag deine Lebenssituation, auch meine, komplett anders sein. Und doch sind Ähnlichkeiten und Parallelen da. Auch du spürst vielleicht in diesen Tagen schwere Bürden und Lasten und siehst auch wie Nehemia keinen Ausweg. Es scheint zumindest vordergründig kein offensichtlicher Weg zur Veränderung deines Umstands erkennbar zu sein. Du spürst, dass dir im Moment nichts anderes übrig bleibt, als zu beten. Und das ist gut, das haben wir gestern gesagt, es ist gut zu beten. Aber ich glaube, die innere Haltung, die wir bei dem Gebet in dieser Situation einnehmen sollen, ist dennoch eine Haltung des Glaubens. Auch wenn wir an die geistliche Situation in unserem Land denken, wir ziehen die Parallele. Wir sagen ja, was damals Jerusalem war, ist heute die Gemeinde. Und wir sehen, wie damals die Mauern Jerusalems zerstört waren. Die Gemeinde in unserem Land, in Europa, liegt da nieder. Und oft stehen wir davor und sagen, was können wir tun? Ja, wir wollen beten, aber wir wollen mit Glauben beten. Wir wollen unserem lebendigen Gott zutrauen, dass er in der Lage ist, die niedergerissenen geistlichen Mauern in unserem Land wieder aufzubauen. Wir wollen ihm vertrauen, dass er in der Lage ist, durch seinen Geist eine Erweckung in unserem Land zu senden. Wir wollen ihm zutrauen, dass die Kirchen in unseren Dörfern, wo überall ein Turm zu sehen ist, wieder gefüllt werden, weil Menschen vorne auf der Kanzel stehen und das lebendige Wort Gottes verkündigen. Wir wollen Gott im Glauben vertrauen, dass er in der Lage ist, die niedergerissenen Mauern wieder aufzubauen. Bei Nehemia geschahen Dinge, die er nicht für möglich erachtet hat. Und es liest sich dann wie folgt, Vers 1. Es geschah aber im Monat Nisan. Bam! Es geschah. Mehr steht da nicht. Und dann kriegt die ganze Geschichte einen Wendepunkt. Es geschah aber im Monat Nisan. Es war der perfekte Augenblick, denn er war von Gott angeordnet. Gottes Zeitplan ist immer präzise. Immer präzise. So bezeugt es die ganze Heilige Schrift. Und wir sehen ja auch an der Schöpfung schon, wie präzise Gottes Zeitplan ist. Ja? Die Erde dreht sich sehr präzise. Die Sonne geht sehr präzise auf. Nicht heute mal so und morgen mal so. Wir finden in der ganzen Heiligen Schrift immer wieder Hinweise darauf, dass Gott präzise arbeitet. Mit anderen Worten, dass er die Dinge in seiner Hand hält, dass er einen Plan hat. Wir finden dort Ausdrücke wie bestimmte Zeit. 3. Mose 23, 4. Festgesetzte Zeit. Ganz bekannt, Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus selbst. Auf dem Weg zum Kreuz. Wie oft hat er gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und als sie gekommen war, ging er an das Kreuz. Gott überlässt nichts dem Zufall. Er hat festgesetzte Zeiten und hier ist es der Monat Nisan. Punkt. Niemand kann daran etwas ändern. Gott hat sich vorgenommen, Jerusalem wieder aufzubauen. Zu seiner Zeit, mit seinen Leuten, nach seinem Plan. Es sind festgesetzte Zeiten, in denen Gott übernatürlich eingreift. Dabei geht er präzise wie ein Uhrwerk vor. Viele Details, die uns vielleicht heute als unwichtig erscheinen, webt Gott zu einem großen Ganzen zusammen. Er führt seine Absichten nach einem zuverlässigen und unfehlbaren Zeitplan aus. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie, aber wir wissen, dass Gott zweifelsohne einen guten Plan zu seiner festgesetzten Zeit hat. Alles, was an uns liegt, ist zu glauben und zu vertrauen. Sein Eingreifen erfolgt oft dann, wenn wir es am wenigsten erwarten und auch wenn die Not besonders groß ist. Denken wir an das Volk Israel. Wann teilte sich das Rote Meer? Als die Situation auswegslos war. Als keiner mehr damit rechnen konnte. Aber Gott tat es. Und hier auch bei Nehemia. Die Bürde und Last über Jerusalems Zerstörung drückte ihn über Monate so schwer, dass er nun vor dem König traurig erschien. Vers 1. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Zum ersten Mal erscheint Nehemia sichtbar traurig. Er konnte nicht und vielleicht wollte er auch nicht seine Bedrückung länger für sich behalten. Er war am Ende seiner Möglichkeiten angelangt und doch war die Zeit Gottes gekommen. Deswegen dürfen wir auch Mut fassen, liebe Geschwister, hinsichtlich unserer persönlichen Nöte, aber auch hinsichtlich der geistlichen Nöte in unserem Land. Rechne auch du persönlich, rechne, während du betest, glaubensvoll mit Gottes Eingreifen zu seiner Zeit. Er sagt in Jeremia 1,19, sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Daran wollen wir festhalten und das wollen wir glauben. Also, wir sehen hier erstens, Gottes Zeitplan ist vollkommen. Zweitens, wir sehen hier auch eine Loyalität zu den Brüdern, zu der Gemeinde. Nehemia ging jetzt also vor den König und der bemerkte, dass etwas mit seinem Mundschenk nicht stimmt. Vers 2, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Als Nehemia diese Worte hörte, sprang er nicht vor Freude auf und ab, sondern ganz im Gegenteil, er sagt, da fürchtete ich mich sehr. Zu dieser Furcht hatte er allen Grund, denn ein persischer König umgab sich mit Prunk und Schmuck, aber nicht mit Bedrückung und Traurigkeit. Aber das war nicht alles, was ihn fürchten ließ, sondern nun war der Moment gekommen, wo er die Karten auf den Tisch legen sollte. Und auch hier ist es gut, wenn wir uns noch einmal vor Augen führen, wie die Gesamtkonstellation in diesem Moment aussah. Nehemia hatte von Gott eine Vision, einen Plan bekommen zum Wiederaufbau der Stadt. Der König, vor dem Nehemia jetzt aber stand, war derselbe König, der vor einiger Zeit dafür sorgte, dass die begonnenen Arbeiten am Wiederaufbau der Mauer eingestellt wurden. Es gab bereits einen Versuch. Wir lesen das im Buch Esra, die Mauern wieder aufzubauen. Aber ein starkes Jerusalem war eine große Bedrohung für die umliegenden Stadtstaaten. Also die ersten Rückkehrer aus Babylon, die dann mit dem Wiederaufbau begannen, und nicht nur des Tempels, sondern auch mit der Stadtmauer, verursachten eine Aufruhr bei den Regierenden drumherum. Und so haben sie eine Petition bei dem babylonischen König eingereicht. Und die liest sich wie folgt. Esra Kapitel 4 ab Vers 12. Das sind also jetzt die Regierenden um die Stadt Jerusalem herum. Schreiben dem König in Babel. Es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Esra 4 ab Vers 12. es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Juden, die von dir zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. So sei nun dem König zur Kenntnis gebracht, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuern, weder Zoll noch Weggeld mehr geben und so das königliche Einkommen schmälern werden. Wir machen also den König darauf aufmerksam, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, dir aus diesem Grund kein Teil jenseits des Stromes mehr bleiben wird. Die Antwort des Königs war in Vers 22 sehr kurz. Warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige? Und er verbot den Wiederaufbau der Mauer. Vor diesem König steht jetzt Nehemia, der eine politische Entscheidung getroffen hat, die da sagte, hier wird nichts mehr gebaut. Das bedeutet, Nehemia steht dort nun und hat nichts anderes vor, als einen Politikwechsel des mächtigsten Mannes der damaligen Zeit hervorzurufen. Als der König jetzt fragt, warum siehst du so traurig aus, bekam er natürlich Furcht. Da fürchtete ich mich sehr. Aber dennoch, und das ist das Fantastische, was wir hier sehen, dennoch blieb er der Sache Gottes und der Sache der Gemeinde treu. Er war in Sicherheit, er hatte ein relativ gutes Leben, persönlichen Wohlstand, beruflichen Erfolg. Es hätte seine Sache, sein Brennen für Jesus, für die Gemeinde, erkalten lassen können. Und das sehen wir ja leider auch in unseren Tagen und wir müssen uns, und ich auch, uns immer wieder prüfen, wo wir stehen. Wohlstand, Sicherheit, Finanzen können uns in Bezug auf Gottes Anliegen träge machen. Aber ein gottesfürchtiger Mensch hat das Wohlergehen der Gemeinde des Herrn stets auf dem Herzen. Und auch Nehemia blieb dem Herrn in diesem Moment treu. Weder Reichtum, weder Sicherheit, weder die Feierlaune des Anlasses ließen ihm von seinem Anliegen abrücken. Es war ein großes Fest, auf dem er war. Die Königin war da, Vers 6, während die Königin neben ihm saß. Geschichtsforscher sagen, dass es ungewöhnlich war, dass die Königin mit bei Abendessen saß. Daher war es wohl ein besonderer Anlass. Aber Nehemia antwortete, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Viel stand auf dem Spiel, dies zu sagen. Er hätte viele Vorteile in Aussicht gehabt, wenn er nichts von Jerusalem erwähnt hätte, aber die Bürde für Gott und für seine Brüder und Schwestern, für die Gemeinde, lastete so schwer auf ihm, dass er mit Gottes Hilfe alles in die Waagschale warf und offen redete. Er schämte sich nicht für das Volk Gottes. Er sagte, die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, liegt in Trümmern. Er stellte sich wie Ruth zu seinen Brüdern, die damals sagte, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Welche Gefahren auch auf mich warten, ich stehe zu meinem Gott und ich stehe zu der Familie Gottes. Er schämte sich nicht für die Schwächen seiner Brüder in Jerusalem. Genau so wollen auch wir uns nicht schämen für die Schwächen der Gemeinde, oder? Auch nicht für die Schwächen deines Bruders und deiner Schwester, die jetzt rechts und links neben dir sitzt. Schau nicht nach rechts und links. Jetzt. Ja, guck mal, hier, er legt schon seine Hand tröstend auf den Nachbarn. Ist es nicht fantastisch? Und ich glaube, das ist es doch, was die Gemeinde Jesu ausmacht. Wir sind doch von Gott zusammengestellt worden. Nicht nur allein aus verschiedenen Nationen, wie wir das auch hier erleben, sondern auch aus verschiedenen Bildungsschichten, Einkommensklassen, kulturellen Hintergründen. Und das, was Gott tut mit seiner Gemeinde, ist, er zeigt uns schon ein Bild für den Himmel, wo sie kommen werden aus allen Nationen und Völkern und Stämmen und werden das Lamm Gottes anbeten. Was wir in der Gemeinde erleben, ist schon Himmel auf Erden. Eine Gemeinschaft von Menschen, die menschlich gesehen niemals zueinander gefunden hätten. Deswegen dürfen und wollen wir nicht auf andere herabschauen, weil sie vermeintlich nicht so einen hohen Stand in der Gesellschaft haben wie wir. Paulus drückt das aus, indem er sagt, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Und so wollen wir uns auch zur Gemeinde stellen. Trotz mancher Schwachheiten, trotz vieler Dinge, die nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen. Wir wollen sagen, es ist die Familie Gottes und ich bin aus Gnade Teil dieser Familie und ich will, bildlich gesprochen, vor den König treten und sagen, ich bin traurig, weil Jerusalems Mauern, die Stadt meiner Väter, am Boden liegt und bin bereit, auch persönliche Vorteile dafür fahren zu lassen. Deswegen, glaube ich, sehen wir hier auch einen Aufruf zur Loyalität zur Gemeinde, die manche Schwächen hat, aber doch die erlöste Schar durch Jesus Christus ist. Und dann sehen wir drittens ein spontanes Gebet. Was ist mit dir nicht in Ordnung, Nehemia? Fragt der König. Die Antwort, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo der Begräbnisplatz meiner Väter ist, verwüstet liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Mit anderen Worten, König, du hast befohlen, dass diese Mauern nicht weiter aufgebaut werden und deshalb bin ich traurig. Was forderst du von mir? Fragt der König. Was forderst du von mir? Was willst du eigentlich? Da hätte er mal so eine Apple Watch haben sollen, ne? Der Nehemia. Das Herz, das schlägt dann. Ja, das wäre Vorhofflimmern, aber dann. Aber wirklich, was forderst du von mir? Vers 5. Vers 4, Ende. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Wir sehen hier Nehemia wiederum beten. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit zwischen der Frage des Königs und der Antwort des Nehemias verging. Aber wir lesen nicht, dass Nehemia in diesem kritischen Moment sagte, Entschuldigung, euer Ehren, darf ich einen Augenblick beten gehen? Ich glaube auch nicht, dass er minutenlang vor dem König gestanden hat und nichts gesagt hat. Das fällt mir jedenfalls schwer, mir vorzustellen. Und doch sagt uns die Schrift, dass Nehemia betete. In diesem entscheidenden Moment hat er ein Gebet blitzschnell wie ein Pfeil abgeschossen. Ist das nicht stark? Wir können beten Monate, Jahre. Wir können auch kurz beten. Ich meine, wir sind gut ausgestattet. Er konnte jetzt nicht ausführlich beten, so wie er es in Kapitel 1 tat, wie wir es gestern gesehen haben. Er konnte den Herrn nicht lang anflehen, wie er es die Tage und Monate vorher, morgens und abends gemacht hat. In diesem Moment muss das Gebet pointiert kurz sein. Vermutlich war es ein leises, doch äußerst dringendes Gebet, das nun zum Himmel emporschnellte. Es war aufrichtig, es war ernst, es war eilbedürftig und es war still. Kennst du diese spontanen Gebete? Du arbeitest in deinem Job, plötzlich wird dir eine Entscheidung vorgelegt vor versammelter Mannschaft. Du musst schnell entscheiden, ein Urteil fällen, aber du hast gar nicht den Überblick, weil du nicht weißt, wie der Ausgang sein wird, wenn du A oder B sagst. Was machst du? Du betest. Du arbeitest als Arzt, musst aufgrund der Symptome eine Diagnose erstellen, aber die Dinge liegen nicht immer so klar auf der Hand. Und doch kann ein falscher Rückschluss das Leben des Patienten gefährden. Was machst du? Du betest. Du sitzt als Pastor in der Ältestensitzung. Auch da. Ja, Matthias. Zwei Meinungen. Eine Entscheidung muss her. Was machst du? Du betest. Herr, gib uns Weisheit. Hilf uns. Ob Kaufmann oder Arzt oder Lehrer oder Mutter. Wenn wir uns nur auf unsere eigenen Fähigkeiten verlassen und nicht Gott, den Allmächtigen, um Weisheit für solch wichtige Entscheidungen bitten, dann wird diese schwere Bürde nicht von unseren Schultern genommen werden. Deswegen sollten wir stets bereit sein zu beten. Herr, hilf mir, ich brauche dich jetzt, ich brauche dich jetzt. Hilf mir jetzt richtig zu sagen. Hilf mir, die richtigen Worte zu finden. Schenk mir Erkenntnis in dieser Situation. Herr, ich brauche deine Hilfe. Und wenn jemand Hilfe brauchte, dann Nehemia in dieser Situation. Was können wir aus diesem kurzen Gebet Nehemias ableiten? A, kurze Gebete sind nicht weniger wirksam als lange Gebete. Es muss ein kurzes Gebet gewesen sein, denn es gab nicht viel Zeit für ihn. Die Länge ist nicht ausschlaggebend, sondern der Glaube, wir können auch sagen die Inbrunst. Der Dieb, der neben Jesus am Kreuz hing, betete ebenfalls sehr kurz. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortet, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Amen. Punkt. B, stille Gebete sind nicht weniger wert als laute Gebete. Nehemia konnte, so zeigt es uns der Kontext, nicht laut beten. Das tat er, wenn er allein war. Oder auch in einer Gebetsversammlung sind laute Gebete erwünscht, aber nicht vor dem persischen König. Jesus sagt es ja auch. Und wenn du betest, nicht wie den Heuchler, wenn du aber betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Es kommt weder auf die Länge noch auf die Lautstärke an, sondern auf das aufrichtige Rufen unseres Herzens zu Gott. Deswegen sollte auch niemand von uns sagen, er könne nicht beten, weil er meint, man müsse da so gesalbte, lange, laute Worte finden. C. Dieses kurze Gebet, oder wir können auch sagen, kurze Gebete zeigen unsere Herzenshaltung. Nehemia betete spontan, weil er gewohnt war, durch das Gebet regelmäßig mit Gott in Verbindung zu stehen. Es war Ausfluss dessen, was er Monate zuvor praktiziert hat in seiner persönlichen Zeit. Wenn wir das nicht tun, und bitte, ich brauche als erstes die Hilfe Gottes dafür. Wenn wir nicht regelmäßig mit Gott in dieser Verbindung stehen, werden wir auch in dem Moment, wo es drauf ankommt, vermutlich gar nicht auf die Idee kommen, ein Gebet zu sprechen. Aber diese spontanen Gebete zeigen die innere Herzenshaltung, die sich prägt und die geprägt wird durch unser verborgenes Leben mit Gott. Dieser Gebetsreflex, wenn wir es so nennen wollen, der einsetzte, als Nehemia in großer Not war, kam nicht von ungefähr, sondern es war Ergebnis eines dauerhaften Lebens mit Gott. Augustinus, Kirchenvater, hat gesagt, wer seinen eigenen Tempel mit sich trägt, mag beten, wann immer es ihm gefällt. Wer also von Montag bis Sonntag 7 Tage die Woche in der Gegenwart Gottes lebt, der trägt einen Tempel der Anbetung in seinem Herzen. Dann kann er beten, wann immer es ihm gefällt. Wir sehen, dieses kurze, spontane Gebet fand Erhörung. Nachdem Nehemia nun zu Gott flehte, lesen wir Vers 5. Und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. König reagiert mit Wohlwollen. Vers 6, er sprach zu mir, wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Es ist tatsächlich geschehen, was unmöglich zu sein schien. Die gesamte Politik des Königs wurde verändert. Nichts deutete auf eine solche Entscheidung hin, denn wozu bräuchte denn Jerusalem aus Sicht des persischen Königs eine Stadtmauer, um sich etwa gegen Persien zu verteidigen? Der König hätte die Bitte als ein Akt persönlicher persönliche Auflehnung interpretieren können. Doch Nehemia bekam die Erlaubnis. Er bat sogar noch um Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit er durch ihre Gebiete sicher durchziehen konnte. Er bat um einen Brief an den Forstmeister des Königs, damit er Holz bekommt für den Aufbau der Tore. Der König stimmte allen Anträgen ohne Abstriche zu. Was für ein Wunder! Was für ein Wunder! Nehemia hätte jetzt aus dieser Versammlung mit dem König herausgehen können, mit geschwollener Brust und sagen können, schaut mal, was ich für ein toller Kerl bin. Prahlen hätte er können, dass dies alles nur möglich war, weil er so ein vorbildlicher Diener und Vertrauensperson des Königs war. Er hätte auf seine Leistungen, die er sich über Jahre hinweg erarbeitet hat, verweisen können, aber all das tat er nicht. Stattdessen schreibt er Kapitel 2, Vers 8, und der König gab mir die Briefe. Warum? Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Gott ist immer gut, immer gut. Jede Mahlzeit, jede Freude, jeder Sonnenstrahl, jede Nachtruhe, jeder Moment der Gesundheit und alles, was unser Leben erhält, kommt aus der guten Hand Gottes. Der Herr ist gütig gegen alle, heißt es im Psalm 145. Und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Das ist die allgemeine Gnade, die Güte Gottes über den Menschen. Aber es gibt Momente der besonderen Güte Gottes. Wenn der Herr in den Lauf der Geschichte einer Nation oder wenn der Herr in den Lauf der Geschichte eines persönlichen Lebens übernatürlich eingreift, um seine Sache voranzubringen, dann ist das eine besondere Güte Gottes. Das war der Moment, als du den Ruf Gottes in deinem Leben hörtest, als er deinen Namen rief und er sagte, Zachäus, steig vom Baum herab, ich will noch heute in dein Haus einkehren. Das war der Moment einer ganz besonderen Güte in deinem Leben. Die Erklärung, dass das Unternehmen gelang, war ganz einfach. Und so dürfen auch wir reflektieren auf die Güte Gottes in unserem Leben. Die gute Hand meines Gottes war über mir, sagt Nehemia. Das ist der Grund. Nicht ich bin es. Nicht meine Leistung. Nicht das, was ich in die Waagschale geworfen habe, was ich erarbeitet habe. Nein, es ist die gute Hand Gottes über mir. So ist es auch mit dir und mit mir. Dass wir hier heute sitzen, ist nur allein der guten Hand unseres Gottes zu verdanken. Er war es, der uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Er war es, der uns in den Sünden fand. Er war es, der seinen Sohn am Kreuz von Golgatha bluten ließ zur Vergebung unserer Schuld. Er war es, der aus Gnade und Barmherzigkeit uns zu sich an sein Herz zog, obwohl wir Feinde Gottes waren. Er war es, der uns mit lauter Güte und Barmherzigkeit überschüttet hat. Und so wollen auch wir mit Nehemia sagen, wir sind hier, nur weil die gute Hand unseres Gottes über uns war. Wie aber kann die gute Hand Gottes über uns sein? Wie ist es möglich? Doch nur, weil es einen Moment in der Weltgeschichte gab, an dem Gott der Vater seine gute Hand zurückzog. Als er Zeit des Lebens Jesu auf Erden immer wieder sagte, dies ist mein geliebter Sohn, wir denken an die Taufe, an dem ich wohlgefallen habe, da lag die gute Hand Gottes auf Jesus Christus bis zu dem Tag, als er an das Kreuz ging. Als Jesus die Schuld und Sünde aller auf sich nahm, die an ihn glauben, als er am Kreuz hing, zog der Vater seine gute Hand zurück und überschüttete seinen Sohn mit dem gerechten Zorn, der für dich und für mich vorgesehen war. In dem Augenblick dieser größten Not rief Jesus vom Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht, Römer 3. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Nur durch den Glauben an Jesus Christus kann die gute Hand Gottes auch über deinem Leben sein. Und dies ist nur möglich, weil Christus den Moment erduldete, als die gute Hand des Vaters sich von ihm entzog. Und er rief, mein Gott, du hast mich verlassen. Warum? Die Antwort, damit die gute Hand Gottes über deinem Leben sein darf. Damit die gute Hand Gottes über alle Unternehmungen der Gemeinde Jesu sein darf. Das Kreuz macht es möglich. Und dafür preisen wir unserem Herrn. Amen. Vater, so danken wir dir für Jesus. Und dass du deinen Plan nicht zunichte machen lässt von nix und niemanden, auch von den Herrschern dieser Welt nicht und von den Gegnern des Evangeliums. Ich danke dir, dass auch unser Leben in deiner guten Hand ist und ich bete, dass wir dir vertrauen und dass wir auch unser persönliches Leben mit dir so kultivieren, dass wir auch in den Momenten, wo es angebracht ist, spontan beten können. Und wenn du dann Gelingen schenkst, Herr, hilf, dass wir niemals auf uns selbst verweisen, sondern sagen, es ist die gute Hand des Herrn. Schenk es uns, darum bitten wir. Amen.